der erzählt uns was über ein Beispiel eines Propheten aus der Bibel.
Ja, hi. Also ich werde euch heute kurz die Geschichte von Jona zusammenfassen, damit wir alle mal so das Bild von so einem Propheten aus dem Alten Testament im Kopf haben und wissen, dass wir ja über was wir sprechen. Jona bekommt ursprünglich den Auftrag, nach Ninive zu gehen von Gott, um das Strafgericht anzukündigen, das über Ninive ja, gefällt werden wird. Und Jona bekommt den Auftrag und macht sich natürlich direkt auf den Weg. Das Problem ist, er geht in die entgegengesetzte Richtung. Er will nicht dahin. Ja, und er geht weg, weil er flieht vor seinem Auftrag. Und auf seiner Flucht kommt er dann irgendwann auf ein Schiff. Und ja, sie fahren gemeinsam. Und irgendwann bricht über sie ein Unwetter herein. Und es ist wohl ziemlich krass. Sie kommen nicht an Land. Jona schläft. Wird dann auch irgendwann geweckt und gefragt, ob er dafür verantwortlich ist. Und sie fangen dann an, zu losen, wer jetzt der Verantwortliche für dieses schlimme Unwetter ist, weil sie bekommen es einfach nicht in den Griff. Und dabei kommt dann heraus, dass es Jona ist. Und dann entschließen sie sich dazu, Jona über Bord zu werfen. Und ja, im Prinzip beruhigt sich das Unwetter, also soweit ganz gut. Und Jona wird von einem Fisch geschluckt. Und dann lebt er so seine 3 Tage in dem Bauch und betet, was man halt so macht, wenn man im Fisch ist. Viele Alternativen hat er wahrscheinlich auch nicht. Und nach 3 Tagen wird er dann irgendwann ausgespuckt und bekommt von Gott wieder den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Wahrscheinlich denkt er sich, okay, beim ersten Mal hat das nicht so gut geklappt mit dem Fliehen. Und dann geht er halt wirklich nach Ninive. Und erklärt ihnen, dass sie 40 Tage Zeit haben, oder dass in 40 Tagen eigentlich Ninive untergehen wird. Und dann passiert wahrscheinlich was, mit dem auch Jona nicht so richtig gerechnet hat, weil es setzt eine riesengroße Bußbewegung ein und die Menschen und die Tiere fangen an, ja, vor Gott Buße zu tun. Und so entschließt sich dann Gott, die Stadt zu verschonen und Gnade walten zu lassen. Und daraufhin wird dann Jona richtig zornig. Und wirft halt Gott vor, dass er von vornherein da nicht hingehen wollte, weil er es besser wusste, weil Gott eh gnädig ist und es gar keinen Sinn gemacht hat, da hinzulaufen, weil die Stadt steht ja noch. Und er wird zornig und geht weg und setzt sich dann irgendwann auf den Hügel nieder und wartet ab und macht eigentlich nichts. Und dann lässt Gott irgendwann eine Pflanze oder einen Strauch wachsen und sie spendet ihm Schatten und er freut sich riesig darüber, wie schön dieser Strauch ist. Und am nächsten Tag lässt Gott so einen Ostwind reinfallen und der Strauch geht verdirbt und es wird riesig heiß. Wahrscheinlich so wie jetzt hier die Tage, vielleicht auch mehr. Und jeder, der weiß, wie das ist, wenn man keinen Schattenplatz hat, Jona wird irgendwann ist total fertig, möchte am liebsten sterben, wünscht sich den Tod. Und dann sagt Gott zu ihm, was kümmert dich dieser Strauch? Du hast nichts für den gemacht, der ist gestern gekommen, heute gestorben. Du hast ihn nicht gepflegt und nichts gemacht, aber darf Gott denn nicht sich um die Stadt zu kümmern, um die 120.000 Menschen und die Tiere, dürfen die ihm denn nicht auch wehtun? Ja. Soweit war es.
Ich werde euch was vorlesen aus dem Neuen Testament, und zwar den 1. Korinther 14. Der ist recht lang, aber ich hoffe, ihr habt Geduld und gute Ohren. Prophetisches Reden und Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ein Vergleich. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten weiter. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nützen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch rede. Zum Beispiel, indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Denkt zum Vergleich an ein Musikinstrument. Eine Flöte etwa oder eine Harfe. Wenn die Töne, die damit hervorgebracht werden, sich nicht deutlich voneinander unterscheiden, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn vor einer Schlacht die Trompete nicht ein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf bereit machen? Genauso ist es nun auch, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, statt verständliche Worte zu gebrauchen. Wie soll man da wissen, was ihr sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Es gibt in der Welt eine Vielzahl verschiedener Sprachen und jede ist dazu da, dass Menschen sich verständigen können. Wenn ich allerdings die Sprache, in der jemand mit mir redet, nicht verstehe, bleibe ich für ihn ein Fremder und er bleibt es für mich. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Der weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber den anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind, und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein. In eurem Urteilsvermögen erweist euch als erwachsene Menschen. Im Gesetz heißt es, Durch fremde Menschen mit fremden Sprachen werde ich zu diesem Volk reden, sagt der Herr. Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ist demnach nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen, ein Zeichen des Gerichts. Mit dem prophetischen Reden ist es umgekehrt. Es ist nicht ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen, ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Stellt euch nur einmal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts von Gott gehört haben und nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazu kommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezwungen. Und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Der richtige Gebrauch der Geistesgaben im Gottesdienst. Was ergibt sich aus dem allen für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat. Oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, die von Gott eingegeben sind? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei oder höchstens drei reden, und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Wenn niemand da ist, der das kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie alleine sind und nur Gott es hört. Und wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Und wenn, während jemand eine prophetische Botschaft verkündet, einem, der dabei sitzt und zuhört, von Gott etwas offenbart wird, soll der Redende seinen Beitrag beenden, um den Betreffenden zu Wort kommen zu lassen. Auf diese Weise hat, ohne dass mehrere gleichzeitig reden, jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören, sollen sich auch bei euch die Frauen während der Zusammenkünfte still verhalten. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Und wenn sie in einer Sache genauere Auskunft haben möchten, sollen sie zu Hause ihren Mann fragen. Denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Ihr seid damit nicht einverstanden? Ja, ist denn Gottes Botschaft von euch aus in die Welt hinausgegangen? Oder seid ihr die Einzigen, zu denen sie gekommen ist? Vielleicht meint jemand, er sei ein Prophet oder Gottes Geist habe ihm sonst irgendwelche Gaben geschenkt. Nun, dann muss er zuerst einmal anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn angeordnet ist. Wenn er das nicht anerkennt, braucht er auch nicht damit zu rechnen, dass man ihn anerkennt. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht.
Wir haben euch mal die ganze Packung zugemutet. Alles, was Paulus da in dem Zusammenhang raushaut. Und da ist so manches Kontroverses dabei. Dass wir das mit den Frauen anders halten, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und ich bitte euch jetzt, einfach mal dieses Thema für die Zeit von dem Gottesdienst auszuklammern. Weil man sich jetzt auch lange sicherlich darüber reden könnte, warum wir das anders machen, als das hier erstmal scheint. Aber wir wollen heute über Prophetie reden. Und das andere können wir gerne ein andermal machen. Und deswegen bitte ich euch, euch auf das Thema Prophetie einzulassen. Und das als Beispiel dafür erstmal zu nehmen. Wir haben einmal das Beispiel von Jona gehört. Jona, ein etwas komischer Vogel. Sein Name aus dem Hebräischen übersetzt heißt Taube. Und eben Paulus, der an die Gemeinde in Korinth schreibt und ihnen erklärt, wie er das mit der Prophetie hält. Und als Grundlage dafür, dass wir heute überhaupt darüber reden, muss man einfach sagen, dass Paulus davon ausgeht, dass Gott nicht aufgehört hat zu sprechen. Und dass wir davon heute ausgehen, dass Gott immer noch nicht aufgehört hat zu sprechen. Dass er seine Worte nicht nur zwischen diesen beiden Buchdeckeln der Bibel stehen, sondern dass sie weitergegangen sind. Was genau ist Prophetie? Was haben wir daraus gelernt aus den Texten? Ich möchte euch erstmal ein Beispiel von jemandem aus der Subzone erzählen. Er hat so eines Abends, ich glaube es war an einem Abend, mit einem guten Freund geskypt oder telefoniert und gesagt, weißt du was, mir kam gerade so der Gedanke, morgen früh stirbt Michael Jackson. Ein Tag später, dramatische Nachricht, überall zu finden, Michael Jackson tot. Ja, ist das Prophetie, so wie sie uns begegnet ist, hier in den Beispielen? Ich glaube, dass es dieses skurrile Beispiel, weil es stimmt, dieses skurrile Beispiel ist skurril, aber noch nicht Prophetie in dem Sinne, wie sie die Bibel erklärt. Ich sage euch gleich, warum. Denn die Bibel sieht Prophetie nicht als schlichte Wahrsagerei, also nicht als schlichtes Vorhersagen von etwas, das passieren wird, sondern es geht darum bei der Prophetie, dass sie erhebt den Anspruch, Gottes Sicht der Zukunft, also Gottes Perspektive von etwas, was wir heute noch nicht sehen eigentlich, in unsere jetzige Situation so hineinzusprechen, dass man in der Situation, in der man ist, umdenkt. Oder dass die Leute, die in der Situation sind, umdenken. Beispiel Jona. Er ist in diese Stadt gegangen und hat das Gerichtsurteil verkündet und gesagt, in 40 Tagen geht diese Stadt unter. Und er war ultra frustriert, als die Stadt nicht untergegangen ist, weil er extra dahin gefahren ist, nachdem er sich geweigert hatte, um den Menschen zu predigen. Aber es ging nicht in erster Linie darum, dass das eintrifft, was Gott vorausgesagt hat, sondern dass das, was Gott voraussagt, eine Wirkung für die Menschen im Heute hat. Das heißt, es ging darum, dass Gott sagt, wenn ihr so weiterlebt, ist in 40 Tagen Schicht. Und die Menschen haben gesagt, Mist, es hat sie getroffen und sie haben umgedacht und ihr Verhalten geändert. Das heißt, vielleicht hätte man sagen müssen, unser Freund hier hätte bei Michael Jackson anrufen müssen und sagen, hey, pass mal auf, wenn du weiter so viel Drogen nimmst heute Abend, bist du wahrscheinlich morgen früh tot. Und vielleicht hätte er sein Leben geändert. Das ist jetzt eine sehr gewagte Prognose, aber das ist einfach mal so übertragen für euch. Ich glaube, dass wir in unserer lauten Welt, in der es viele, viele laute Stimmen gibt, viele laute Stimmen vor allem in uns selbst, in mir die Stimme, die schreit, weil sie Angst hat, zu kurz zu kommen, die Stimme, die Krawall macht, weil sie mich daran erinnert, was ich eigentlich jetzt brauche, die auf die anderen zeigt und fragt, haben die das verdient, was sie bekommen haben? Die Stimmen von Staaten, die sich gegenseitig die Schuld für irgendwas vorwerfen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, in der jeder so ein kleiner Lautsprecher ist, der sich Gehör verschaffen will mit seiner Stimme. Und die Stimmen, die kommen eigentlich immer aus uns selbst, aus dieser Welt raus und sind irgendwie auch begrenzt von ihrem Inhalt. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die die Worte sprechen, die von Hoffnung getränkt sind. Hoffnung von etwas, das eigentlich noch gar nicht sichtbar ist und die in das Heute hineinsprechen und da schon was Neues aufgehen lassen können. Deswegen redet Paulus davon, sagt, die Prophetie, das ist so wichtig, strebt nach dem prophetischen Reden. Das heißt, ich würde es Prophetie einfach nochmal so definieren, eine Perspektive, die noch nicht sichtbar ist, einnehmen und dann aber auch an andere weitergeben. Prophetie geht an andere, damit sich in der Situation schon was verändert, die Menschen umdenken. Es gibt eigentlich drei Elemente. Einmal die, was einnehmen, was noch nicht da ist, eine Perspektive, sie weitergeben, um jetzt schon ein Umdenken zu schaffen. Und wir haben uns gedacht, wir machen das heute zum Thema, mal hinter die Worte zu schauen, die gesprochen werden, also hinter die prophetischen Worte, auf den Prozess zu sprechen zu kommen und zu fragen, wie kommt ein Prophet dazu zu sprechen? Also was passiert dahinter? Wie ist es vielleicht, was könnte vielleicht bei dir, wenn auch du prophetisch reden würdest, was würde da vielleicht passieren? Das ist das, was wir heute versuchen. Und ich habe euch einfach mal zwei Weisen mitgebracht, zwei Arten und Weisen, wie das im Hintergrund passieren könnte. Und ich fange damit an, dass ich eine weit verbreitete Art und Weise, wie man über Gott und seine Gedanken denkt, in Frage stellen möchte. Nämlich, es gibt eine Denke, die sagt, Gottes Gedanken sind immer die ganz anderen. Gottes Gedanken sind immer die ganz besonderen. Mit Gottes Gedanken hast du nichts zu tun, denn du bist natürlich. Gottes Gedanken sind übernatürlich. Gottes Gedanken sind die unmöglichen Gedanken, weil das ist sein Business. Also wenn man sich überlegt, was ist Gottes Alleinstellungsmerkmal, dann das Unmögliche, weil das ist ja unmöglich. Wenn man sich fragt, was ist Gottes Alleinstellungsmerkmal, dann das Übernatürliche, weil das Natürliche kennen wir. Und das macht es dann irgendwie, versucht man so eben zu unterscheiden zwischen dem, wenn wir uns fragen, was hat denn jetzt Gott gesprochen, dann hat er wahrscheinlich das Unmögliche gesprochen, das Übernatürliche, weil das ist ja sein Business. Das Ganze hat aber einen kleinen Haken. Ich glaube, so leicht wird es uns nicht gemacht. Denn auch das Natürliche, das zutiefst Normale, ist Gottes Business. Weil ohne Gott gäbe es das Natürliche nicht. Gott ist die einzige Garantie dafür, dass überhaupt noch irgendwas möglich ist. Weil er die Welt geschaffen hat und sie am Laufen hält. Es ist gerade Gottes Geschichte, dass er sich nicht aus dem Natürlichen ins Übernatürliche hinausdrängen lässt. Die Menschen wollen die Welt schön sortieren und sagen, hier, das ist das Natürliche, das können wir nach unseren Regeln beschreiben. Und Gott, du, wenn es dich gibt, bist du im Bereich des Übernatürlichen. Aber die Trennung gibt es bei Gott nicht, weil das Natürliche kommt aus ihm. Und das Übernatürliche auch, es ist beides in einem. Diese Spaltung machen wir nur aus unserer Erfahrungswelt heraus. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Grundlage, wenn wir darüber reden, wie wir was von Gott wahrnehmen. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, den Paulus in Römer 12 schreibt. Da sagt er, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Paulus sagt, als Christ sollen wir unseren Sinn erneuern lassen, unser Verstand, unsere Wahrnehmung erneuern lassen, um herauszufinden, was Gottes Wille ist, also was er vielleicht auch spricht. Und Paulus ist irgendwie der Meinung, dass es, wenn wir Christen werden, in uns nicht so einen abgetrennten Bereich gibt, der dann Gottes Bereich ist, sondern dass alles in uns, alles Natürliche, unser Verstand, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Hände, unsere Füße, dass all das Gott gehört und dass durch all das Gott hindurch wirken möchte, dass er all das für sich in Anspruch nehmen möchte. Und das heißt auch, dass Gott in uns vielleicht stetig redet durch Gedanken, die uns sehr natürlich vorkommen. Wo wir sagen würden, dass, ja, diese Gedanken, die sind wahr, aber sind sie denn göttlich? Und ich glaube, dass Gott in uns wahre Gedanken hervorbringt, weil alle Wahrheit von ihm kommt. Also von wem soll sie sonst kommen? Das heißt, dass Gott, wenn jemand Christ wird, eigentlich seinen Verstand und seine Gedanken formen möchte. Auf einem manchmal relativ normalen Prozess, in dem man gar nicht sagen kann von außen, das war jetzt 100 pro Gott und das war mein Lehrer, das habe ich mir selbst gedacht. Und das hat, sondern Gott möchte in all diesen Erfahrungen drin sein und unsere Gedanken mit formen. Und wo kommt jetzt die Prophetie da ins Spiel? In 4. Mose 11, Vers 29 steht dieser Mose, der damals als Prophet angesehen wurde, und sagt, oh, wenn doch alle Propheten wären. Wenn doch alle Propheten wären und mit Gott reden würden und von ihm reden würden, das war so sein Wunsch. Das wäre doch eigentlich ganz schön. Dann würde ich mich nicht immer alleine mit Gott treffen und die anderen paar, sondern wenn doch alle Propheten wären. Ein paar Jahrhunderte später sagt ein Prophet, Joel genannt, voraus, es wird eine Zeit geben, die Zeit wird kommen, in der alle Menschen Gottes Geist in sich tragen werden. Und all diese Menschen werden Visionen sehen, sie werden irgendwie Eindrücke von Gott haben, sie werden von ihm was weitergeben, sie werden prophetisch reden können. Diese Zeit wird kommen. Und die Apostelgeschichte und Paulus in seinen Briefen sagt so, diese Zeit ist mit Pfingsten, dem ersten Pfingsten, als der Geist auf die auf diese Menschen damals gekommen ist, damit ist diese Prophezeiung erfüllt worden. Das heißt, dass alle irgendwie, jeder Christ in sich was Prophetisches trägt. Also dass jeder Christ eigentlich eine prophetische Existenz ist, weil, wenn ihr euch nochmal diese Definition anschaut, er immer eine Perspektive einnimmt, die noch nicht sichtbar ist. Das heißt, jeder Christ rechnet damit, dass Gott eine neue Welt schon im Schaffen ist und dass ich eigentlich schon ein Teil dieser neuen Welt bin, obwohl ich die gar nicht sehe. Aber dass das mein Leben im Hier und Jetzt, die Art und Weise, wie ich über die Sachen nachdenke, was mir wichtig ist, dass es das verändert. Das heißt, Christsein hat immer, ich sag mal so, eine prophetische Note, eine prophetische Grundnote von der Existenz her. Man könnte auch sagen, das ist eine Demokratisierung der Prophetie, die da passiert. Es gibt nicht mehr nur die ein, zwei großen Propheten, die was verkünden und die anderen müssen Ja und Amen sagen, sondern jeder Christ wird von Gott in seiner Wahrnehmung gestaltet. Das hat was Grundprophetisches. Das heißt, die Grundlage für das prophetische Reden ist, dass Gott ganz leise und stetig uns mitformt und zu uns spricht, manchmal auf ganz natürliche Art und Weise. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal aus meiner Praxis ein Beispiel, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann sind da ganz natürliche Prozesse dabei, wie zum Beispiel ein Text übersetzen. Da habe ich Regeln für gelernt und die versuche ich anzuwenden. Dann vergleiche ich das, was ich gelernt habe, mit dem, was andere vielleicht herausgefunden haben und diskutiere mit denen. Auch ein sehr natürlicher Prozess. Und zwischendurch, da halte ich das Gott immer wieder hin und sage, Gott, bitte füll diese Gedanken, füll sie mit deinem Geist. Und manchmal, da kommt mir dann so ein Gedanke, wo ich nicht weiß, wo kommt der denn her. Aber oft kann ich nicht sagen, dass Gott jetzt explizit an irgendeinem Punkt direkt reingesprochen hätte und mir klar gemacht hat, Marco, sage es so. Sondern es wird einfach durch die Art und Weise, wie ich quasi mit ihm, mit all dem, was er mir gibt, ringe, kommt dann was raus. Und ich glaube, dass da Gott mit was zu tun hat. Und ich glaube, dass vieles von dem, was wir als Christen, eigentlich das ist die Grundlage dafür, wie wir als Christen leben, finde ich. Wir versuchen mit unserem Verstand, mit unseren Gefühlen zu verstehen, was Gott von uns will und halten das immer wieder im Gebet vor ihm hin und bitten ihn, korrigier mich, wenn du was anderes vorhast oder zeig mir den Weg. Und dann gehen wir davon aus, dass, also ich gehe davon aus, dass er dann da was darin tut. Das heißt, wir werden Gottes Gedanken immer nur auf natürlichem Weg empfangen können, auf irgendeine natürliche Antenne mit unserem Kopf oder mit unseren Gefühlen. Und wir werden sie immer auch nur auf natürlichem Weg kommunizieren können. Jeder, der prophetisch redet, redet mit Worten aus dieser Welt, auch wenn ihr Inhalt vielleicht aus der Zukunft kommt. Das heißt, Prophetie ist immer Gottes Wort im Menschenwort. Prophetie kriegst du nie komplett rein, dass man sagen könnte, und das ist jetzt, das ist Unantastbares, das letzte Wort Gottes, sondern Prophetie ist immer Gottes Wort im Menschengewand. Und damit ist es Prophetie auch immer Stückwerk, unfertig, nicht absolut. Wie Paulus es sagt in 1. Korinther 13, die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Alles Reden von Gott, ob wir es mit unserem Verstand durchdacht haben, uns auf Lehren beziehen von schlauen Menschen oder ob es einfach spontan aus uns herauskommt, alles Reden über Gott, alles prophetische Reden ist Stückwerk. Nichts, was wir über Gott sagen können, erfasst ihn komplett. Aber das hindert Paulus nicht daran, dann doch zu sagen, bemüht euch um die Gabe des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und ich wünschte mir noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könnt, denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, denn er legt es auch aus, es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Das heißt, irgendwie, das relativiert es. Zum einen sagt, es ist Stückwerk, aber es ist trotzdem ultra wichtig. Und das war ein Punkt, der mir total Mut gemacht hat, über prophetisches Reden nachzudenken. Denn wenn Paulus sagt, es ist ultra wichtig, aber denkt dran, es ist Stückwerk, dann nimmt das einem ein bisschen den Druck, finde ich. Also wenn ich jetzt hier sagen würde, ich habe eine prophetische Nachricht für euch und erzähle euch irgendwas. Und sich am Schluss herausstellt, dass ich scheinbar nicht richtig zugehört habe oder irgendwas falsch verstanden habe oder irgendwas länger dauert als gedacht, dann darf es auch mal so sein, dass ich vielleicht noch nicht 100% gelernt habe, Gott richtig zu verstehen, weil auch das, was ich verstehen kann und das, was ich weitergeben kann, Stückwerk ist. Und da gibt Paulus uns eine Anleitung, wie wir damit umgehen können, dass alles Reden immer, dass es so ein bisschen unfertig, dass es so ein bisschen uneindeutig ist. Und hier kommen wir zu der zweiten Art, wie das entstehen kann. Manchmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir Gedanken in den Kopf schießen, die eigentlich wie Geschenke sind, weil ich sie mir nicht erarbeitet habe, weil es gerade vielleicht gar nicht mein Thema war, an dem ich geschafft habe, weil ich mich da gar nicht so hineingedacht habe, weil ich vielleicht gar nicht drüber nachdenken wollte, aber der Gedanke kam einfach in meinem Kopf. Und das nennt man oft, bei uns zum Beispiel nennen das viele Leute einen Eindruck. Das heißt, etwas, das mir Gott von außen eingedrückt hat. Das kam nicht aus mir ausgedrückt, sondern es wurde mir eingedrückt. Und das ist auch was Paulus scheinbar in den Gemeinden früher gesagt hat, praktiziert das. Guckt mal, hört mal in euch rein, ob Gott vielleicht irgendeinen Gedanken in euch pflanzt, den ihr gerade nicht erklären könnt, aber gebt dem einfach mal Raum. Lasst den Gedanken zu. Und das ist eine Ermutigung an uns, einfach mal in uns, öfter mal in uns hineinzuhören und zu fragen, Gott, hast du gerade irgendeinen Gedanken für mich, also irgendeinen Prozess, in dem wir vielleicht noch gar nicht unterwegs sind und du möchtest irgendwas sagen? Und einfach mal reinzuhören in dich. Und auch wenn dir ein Gedanke dann komisch vorkommt, den mal zuzulassen, den einfach mal in dir sprechen zu lassen, auch wenn du ihn gar nicht erstmal zuordnen kannst. Und dann, um ihn, wie Paulus sagt, mit jemandem zu teilen. Der redet an einer Stelle darüber, dass er sagt, hey Leute, prophetisches Reden ist gut, macht es, ist wichtig. Und wenn jemand prophetisch spricht, dann prüft das und behaltet das Gute und das Schlechte lasst liegen. Das heißt, er geht wiederum davon aus, dass nicht alles, was prophetisch geredet wird, absolut perfekt passend ist, sondern dass es geprüft werden muss. Dass sich dann andere Leute hinsetzen und sagen, okay, ich habe auch den Geist Gottes, also höre ich jetzt mal in mich hinein und frage Gott, hast du da was zu sagen? Kann ich das bestätigen? Einfach, das ist ein Prozess, wo man keine Ahnung hat, was bei rauskommt. Aber einer stellt sich hin und sagt, ich habe den Eindruck, und die anderen sagen, okay, wir hören mal in uns rein. Weil wir das machen sollen, prüfen und gucken, was bei rauskommt. Aber das Gute auch behalten. Das heißt, die Prüfung, die könnte einem Angst machen, wie ich eben gesagt habe. Es könnte einem Angst machen, dass du dich hier hinstellst und sagst, ich habe gerade den Eindruck, dass, und die anderen könnten bei ihrer Prüfung sagen, durchgefallen, stimmt nicht. Aber ehrlich gesagt macht mir diese Prüfung nicht so viel Angst, sondern sie baut mich auf, weil es deutlich macht, prophetisches Reden ist was nicht alleine funktioniert, sondern in der Gemeinschaft. Und einer sagt was und ist aber nicht alleine dafür verantwortlich, dass diese Worte auch richtig ankommen, sondern die ganze Gemeinschaft ist dafür verantwortlich, das zu prüfen, dem hinterherzugehen. Und das macht mir ehrlich gesagt Mut, das einfach mal auszuprobieren. Das heißt, diese Eindrücke, das Spontane und auf der anderen Seite das stetige Reden Gottes, was ich vorher gesagt habe, in unserem Verstand, die Prozesse, die er mit uns geht, die müssen sich ergänzen und können an der Stelle, wenn jemand einen Eindruck vorstellt, auch gut miteinander ins Gespräch gebracht werden. Dass vielleicht eine Vorstellung von Gott korrigiert wird, aber auch ein Eindruck hinterfragt werden kann, weil jemand sagt, ich denke da schon seit 7 Jahren drüber nach und Folgendes habe ich bisher gelernt. Ja. Deswegen werden wir eigentlich dazu, ich würde sagen, es ist bei dieser Eindruckssache extrem wichtig, wie wir unseren Eindruck präsentieren. Man könnte hingehen und sagen, so spricht der Herr, und dann präsentieren. Kann man machen. Ich allerdings würde vorschlagen, ich habe gehört, Punkt, 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 ich habe gesehen vor meinem Auge, Punkt, 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 bitte prüft das mit mir. Weil es nicht davon ausgeht, dass es gleich immer, dass es gleich alles stimmen muss, sondern ich stelle das, was ich gehört habe, der Gemeinschaft zur Verfügung und wir gucken zusammen, was wir damit machen. Und die Gemeinschaft muss es dann prüfen. Und da habe ich euch ein paar Kriterien mitgebracht, nach was die Eindrücke geprüft werden sollen. Paulus sagt erstmal, wie man spricht in eine Gemeinschaft hinein. Und diese Rede ist also an andere Menschen gewandt und soll dienen zur Erbauung, zur Ermahnung oder zur Tröstung. Das heißt, wie gesagt, prophetische Rede ist nicht einfach dafür da, dass man irgendwelche random Facts raushaut, so wie diese Frau, die da, ich habe dich erwartet und du sagst irgendwie, keine Ahnung, es wird ein Gewitter kommen und ich denke, in den nächsten 14 Tagen wird eins kommen, denk daran, ich bin ein Prophet. Sondern es soll irgendwie zur Erbauung, zur Mahnung, zur Tröstung dienen. Und an anderer Stelle sagt Paulus, wenn er von irreführenden Prophetien redet, sagt er, prüft die an dem, was ihr schon über Gottes Charakter gelernt habt, was in der Bibel steht, was da, die Leute damals hatten erst nur das Alte Testament, aber wir jetzt heute, die wir die ganze Bibel haben, ziehen das weiter und sagen, wir prüfen das, was uns spontan in den Kopf kommt und fragen, wie passt das zusammen mit dem, was zwischen diesen zwei Buchdeckeln über Gott steht. Und wenn es dem völlig widerspricht, dann muss es leider irgendwie nicht stimmen. Der zweite Teil, wie man es prüfen kann, die Art und Weise der Präsentation des Inhalts von dem Eindruck, die soll verständlich sein. Da kannst du die nächste Folie draufhauen. Sie soll verständlich sein, wie Paulus das schreibt. Sie soll aber auch in Liebe gesprochen werden. Das heißt, wenn du jetzt gerade den Eindruck hast, dass du hier nach vorne gehen musst und alle übelst fertig machen musst, weil alle mittlerweile so lasche Loser geworden sind, die sich überhaupt nicht mehr um Gott kümmern, dann frag dich, ob dieser Gedanke wirklich vielleicht aus Liebe kommt und noch als Ermahnung gelten kann oder ob du vielleicht einfach deine Motive auch nochmal hinterfragen musst. Und die Frage nochmal, zielt das, was du sagst, auf ein Umdenken? Also wenn es zur Erbauung zielt, es oft bei Menschen, die sich selbst niedrig halten. Zur Ermahnung, zu denen, die irgendwas aus dem Blick verloren haben. Zur Tröstung, die in ihrem eigenen Leid, in ihrem eigenen Trauer gefangen sind. All das fördert ein Umdenken, weil es wieder auf Gott schauen lässt und auf eine Zukunft, die derjenige noch nicht sieht. Und dann noch zwei hilfreiche Tipps, wie ich finde, die habe ich in einem Buch gefunden. Kriterien zur Prüfung für dich selbst, wenn so ein Eindruck in den Kopf kommt. Kannst du dich mal fragen, sind das eigentlich, was du da jetzt gerade sagst, deine Wünsche und deine Ängste? Oder ist es wirklich was, wo du das Gefühl hast, das kommt jetzt gerade von außen? Wie gesagt, auch alles, was deine Wünsche oder deine Ängste wären, ist gut zu sagen. Und es kann auch sehr gut sein, dass Gott in deinen Wünschen und deinen Ängsten spricht. Aber dann nenn es vielleicht nicht einen Eindruck. Oder ist das, was dir als Eindruck gekommen ist, etwas, was du eigentlich schon immer sagen wolltest? Und jetzt spontan kommt es hier nochmal. Dann ist vielleicht auch das, was du immer schon sagen wolltest, prophetische Rede in dem Sinne, dass es eben wie nach diesen Kriterien passt und dass es auch von Gott kommt. Aber dann ist es vielleicht kein Eindruck und dir gar nicht so spontan gekommen. Also nenn es auch nicht so. Das sind Kriterien, anhand von denen man sich entlanghangeln kann. Das heißt, prinzipiell sind alle Christen damit eine Art prophetische Existenz, weil sie eben von der Zukunft her ihr Leben sehen. Und prinzipiell redet Gott mit jedem Christen auf irgendeine Art und Weise. Bei vielen auf ganz natürliche Arten und Weisen und bei anderen aber auch mit so speziellen Gedanken. Und ein Prophet, das ist jemand, der prophetisch begabt ist, also das alles hat, aber auch einer, der einfach von seinen Gedanken erzählen muss, der mit seinen Gedanken nicht alleine bleiben kann, der sagen muss, diese Gedanken sind nicht nur für mich, die sind auch für euch. Und der auch merkt, seine Gedanken bewähren sich, die passen, die machen Sinn. Und er ist jemand, der immer wieder im Getöse der Lautsprecher von verschiedenen Stimmen sagt, lass uns auf die Stimme Gottes nochmal hören. Lass uns hinsetzen, ruhig sein und auf ihn hören. Und damit auch jemand, ein Typ, der in Gemeinschaften, in Kirchen manchmal ein bisschen allein dasteht, weil diese Typ-Propheten auch nerven können. Weil die sagen, hey, lass doch nochmal auf Gott hören. Weil die nochmal hinterfragen, ist das jetzt wirklich sein Wille? Haben wir das wirklich ihn gefragt oder sind das nur wir selbst? Diese Prophetentypen, denen das extrem wichtig ist, die können manchmal recht alleine dastehen. Und ich wünsche mir, dass sie bei uns eine Stimme bekommen. Das heißt, dass auch ihr Reden, wie gesagt, Stückwerk ist, aber dass wir uns von ihnen in Frage stellen lassen. Gott hat nicht aufgehört zu reden. Das ist die Grundlage der Prophetie. Gottes Reden geht über die Bibel hinaus, aber es muss sich an dem messen, was darin festgehalten ist. Und Gott redet zu uns, indem er unseren Verstand und unsere Wahrnehmung prägt im Lichte seiner Zukunft, aber auch indem er uns spontane Gedanken schenkt. Und wir sind gefragt, darauf zu hören. Das war jetzt mal so eine kleine Guideline, wie man mit dem Thema Prophetie umgehen kann. Ich habe es schon an manchen Stellen auf die Subzone zugespitzt, aber ich möchte das eigentlich gerne mit euch zusammen noch ein bisschen machen. In den letzten 10 Minuten von diesem Gottesdienst habt ihr die Möglichkeit, einfach hier im Raum umherzulaufen und wir haben 4 Plakate aufgehängt. Und auf jedem dieser Plakate steht eine Frage. Ich lese die vier Fragen mal vor. Eine Frage: Wo wünschst du dir mehr Raum und Mut für prophetisches Reden aus der Gemeinde? Wo wünschst du dir mehr Raum und Mut dafür? Steht hier vorne die Frage. Die zweite Frage: Wo kommt denn prophetisches Reden eigentlich bei uns schon vor? Auch in diese Richtung. Dritte Frage: Wie können wir prophetisches Reden mehr fördern? Genau hier. Und viertens: Wo sollte man vorsichtiger mit seinen Formulierungen umgehen und bedenken, dass alles Reden Stückwerk ist? Ganz da hinten, neben dieser IKEA-Lampe. Da liegen jeweils Stifte dabei. Wir machen ein bisschen Hintergrundmusik. Ihr dürft auch gerne mit eurem Nachbarn darüber reden. Lauft einfach mal im Raum umher, guckt, welche Frage euch interessiert und schreibt einfach mal eure Gedanken randommäßig dazu. Einfach, weil wir auch als Gemeinde überlegen, wie wir das gerne praktizieren wollen, wie wir dem prophetischen Raum in unserer Gemeinde geben wollen. Und deswegen sind wir an euren Gedanken sehr, sehr interessiert. 10 Minuten ab.
Down on the west coast, they got